ich kann ja sagen, Geld ist mir wichtig. Und da einen Punkt machen, ohne sagen zu müssen, Geld ist mir wichtiger als meine Gesundheit, als soziale Beziehung, als mein Glück, als meine Familie. Ich muss das nicht in eine Waagschale werfen, sondern ich kann einfach sagen, Geld ist mir wichtig. Punkt. Und es ist auch wichtig, wenn wir mal ganz ehrlich sind, weil es fängt schon damit an, dass es bestimmt nicht meinen Alltag gestalten kann. Kann ich mir unterwegs auf dem Weg ins Büro ein Coffee to go leisten oder nicht? Kann ich am Abend, wenn ich ins Restaurant gehe, mir die Trüffelpasta bestellen und leisten, auf die ich Lust habe? Ich esse es auch immer wieder sehr gern. Aber es ist halt ein super teures Gericht. Und wenn ich eigentlich Lust drauf habe, aber mir denke, okay, das ist jetzt einfach nicht drin, ich muss jetzt irgendwie die Aglio Olio essen, die ich zwar auch sehr gern mag, aber es geht einfach darum, diese Entscheidung zu treffen, die mich glücklich macht. Und es fängt im Kleinen an, aber am Ende hört es auch damit auf, welche Reise kann ich mir leisten, wie kann ich den Alltag meiner Familie gestalten, welche Träume und Wünsche kann ich mir erfüllen. Und ich glaube, das ist schon der Punkt, wo dann das Thema Glück auch anfängt. Wenn ich ins Krankenhaus gehe, kann ich mir da das Privatzimmer leisten, weil ich das Geld dafür habe oder eben nicht. Und das macht dann schon den Unterschied. Bin ich glücklicher in einer eigentlich schwierigen Situation oder nicht?
Herzlich willkommen im Gesund-Arbeiten-Podcast. Ich bin Dr. Eva Elisa Schneider. Ich bin Psychologin und Psychotherapeutin und ich hoste diesen Podcast, in dem es um mentale Gesundheit im Job geht. Und heute geht es um das Thema Geld und Finanzen und finanzielle Gesundheit, weil ganz viele Menschen, insbesondere Frauen, für die ist Geld was eigentlich total alltägliches, aber wenige Menschen beschäftigen sich wirklich strukturiert damit. Also zum Beispiel, was sind eigentlich meine monatlichen Einnahmen und Ausgaben im Detail? Ne, welche Geldflüsse habe ich eigentlich? Was geht wohin? Was ist eigentlich meine Rentenlücke? Wie kann ich für mein Alter vorsorgen? Und genau deshalb habe ich eine Expertin eingeladen, die uns verrät, zum einen, wohin unser Geld monatlich eigentlich idealerweise fließen sollte und wie viel davon eigentlich wohin sollte, wie man seine Rentenlücke berechnet und wie man vor allen Dingen auch seine Glaubenssätze über Geld verändern kann. Wie zum Beispiel sowas, ne, wie, ich kann nicht mit Geld umgehen. Ne, glauben ja viele Menschen. Und dann mal sich zu überlegen, ah, ist das wirklich so und wie kann ich das vielleicht auch überwinden? In der Kategorie Ask Me Anything geht es heute um die Frage, wie man positive Affirmationen wirklich sinnvoll einsetzen kann. Dazu hat mich nämlich eine Frage von euch erreicht. Und in der Wundertüte stelle ich euch heute ein KI-Tool für Meetings vor. Wer sich jetzt wundert, was ist das mit diesen Kategorien? Das ist ganz neu in diesem Podcast. Ich möchte euch gerne noch mehr Tools für den Alltag zeigen und vor allen Dingen auch auf eure Fragen eingehen, weil mich immer so viele Fragen erreichen. Und ihr könnt euch ab jetzt auch nochmal ganz dezidiert Themen wünschen. Ne? Ich kann nur ungefähr erahnen, was ihr so hören wollt in diesem Podcast, aber ihr wisst es auf jeden Fall besser und das will ich auf jeden Fall wissen. Also wollt ihr zum Beispiel mehr vom Thema Job, Karriere und Co. oder etwas zum Thema Persönlichkeitsentwicklung oder etwas zum Thema Stressmanagement? Ich habe dazu eine Umfrage erstellt, die ihr auf jeden Fall selber auch anonym beantworten könnt. Da könnt ihr Themen auswählen, die euch interessieren und mir schicken und vor allen Dingen auch Fragen hinterlassen, die ihr unbedingt beantwortet haben möchtet. Das heißt, nehmt euch da gerne mal kurz die 1-2 Minuten und geht auf den Link in den Shownotes. Das ist dort alles vermerkt, damit ich diesen Podcast noch mehr so machen kann, wie ihr es euch tatsächlich wünscht. So, jetzt geht's aber ins Thema herein und ich werde euch einmal meine Expertin für die heutige Folge vorstellen. Margarete Honisch ist Gründerin der Finanzplattform Fortuna Lista. Sie ist Speakerin, Spiegel-Bestseller-Autorin und Finanzkolumnistin. Seit 2017 motiviert sie Frauen dazu, sich mit ihrer Finanzplanung zu befassen und hilft ihnen dabei, Berührungsängste zu Geld, zu Börse und Co. zu verlieren. Ich bin ganz froh, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, Margarete.
Ja, hallo Eva, danke für die Einladung.
Margarete, wir reden ja heute über Geld. Es ist ein sehr tabuisiertes Thema immer noch, obwohl es zum Glück immer lauter wird. Und es gibt ja sehr viele Glaubenssätze über Geld. Also zum Beispiel, Geld macht einen schlechten Charakter oder Geld ist ganz unwichtig, andere Sachen im Leben sind eigentlich wichtiger oder über Geld spricht man nicht, ist ja auch so ein Klassiker. Wie wirken sich diese Glaubenssätze auf die eigene Beziehung zu Geld aus?
Ja, ganz intensiv. Also gerade wenn ich negative Glaubenssätze habe, dann beeinflussen die natürlich meinen Umgang mit Geld extrem. Und zwar in der Form, dass ich mich zum Beispiel schon mal gar nicht mit Geld beschäftigen möchte. Wenn ich zum Beispiel mitbekommen habe, dass im Elternhaus viel über Geld gestritten wird oder dass Geld eben ein Tabuthema ist, so dieses über Geld spricht man nicht, was du gesagt hast, dann, ja, dann lebe ich auch mit dieser Überzeugung. Oder auch dieses Geld allein macht nicht glücklich, Geld ist mir nicht so wichtig. Das finde ich auch ganz besonders gefährliche Glaubenssätze, weil die immer implizieren, dass wir Geld mit etwas anderem vergleichen. Ich kann ja sagen, Geld ist mir wichtig. Und da einen Punkt machen, ohne sagen zu müssen, Geld ist mir wichtiger als meine Gesundheit, als soziale Beziehung, als mein Glück, als meine Familie. Ich muss das nicht in eine Waagschale werfen, sondern ich kann einfach sagen, Geld ist mir wichtig. Punkt. Und es ist auch wichtig, wenn wir mal ganz ehrlich sind, weil es fängt schon damit an, dass es bestimmt nicht meinen Alltag gestalten kann. Kann ich mir unterwegs auf dem Weg ins Büro ein Coffee to go leisten oder nicht? Kann ich am Abend, wenn ich ins Restaurant gehe, mir die Trüffelpasta bestellen und leisten, auf die ich Lust habe? Ich esse es auch immer wieder sehr gern. Aber es ist halt ein super teures Gericht. Und wenn ich eigentlich Lust drauf habe, aber mir denke, okay, das ist jetzt einfach nicht drin, ich muss jetzt irgendwie die Aglio Olio essen, die ich zwar auch sehr gern mag, aber es geht einfach darum, diese Entscheidung zu treffen, die mich glücklich macht. Und es fängt im Kleinen an, aber am Ende hört es auch damit auf, welche Reise kann ich mir leisten, wie kann ich den Alltag meiner Familie gestalten, welche Träume und Wünsche kann ich mir erfüllen. Und ich glaube, das ist schon der Punkt, wo dann das Thema Glück auch anfängt. Wenn ich ins Krankenhaus gehe, kann ich mir da das Privatzimmer leisten, weil ich das Geld dafür habe oder eben nicht. Und das macht dann schon den Unterschied. Bin ich glücklicher in einer eigentlich schwierigen Situation oder nicht?
Ja, das finde ich nochmal ein sehr gutes Beispiel, weil da geht's ja nicht nur um so Convenience-Faktoren wie, keine Ahnung, ne, kann ich eben jetzt diesen Kaffee kaufen, ne, oder sag ich mal, einfach was so den Alltag ein bisschen schöner macht. Und gerade bei so Gesundheitssachen kann das halt im Zweifel auch echt über einen Behandlungsverlauf entscheiden, ne?
Total. Genau. Oder kann ich mir die ganzen IGE-Leistungen, wenn ich gesetzlich versichert bin, leisten, dass ich da nochmal die Ultraschalluntersuchung bei der Frauenärztin nochmal öfters einfach mache und da irgendwie besser informiert bin, besser vielleicht nochmal abgesichert bin, oder kann ich es mir nicht leisten? Also von daher ist Geld spielt eine Rolle in jedem einzelnen unserer Lebensbereiche und deswegen finde ich es einfach so falsch zu sagen, Geld ist mir nicht wichtig, weil das Problem ist aber auch, warum sagen das so viele, weil man dann eben denkt, es ist mir nicht wichtiger als. Mhm. Und das ist halt eben das Problem. Und ein anderer Glaubenssatz vielleicht noch ganz kurz, dieses über Geld spricht man nicht auch. Da muss man sich auch mal überlegen, warum ist das so? Und es gibt letztendlich zwei Gefühle oder zwei Ängste, die wir haben, warum wir nicht über Geld sprechen wollen. Und zwar sind das Angst und Scham. Also entweder Angst vor Neid, dass ich mehr habe als alle anderen und mich nicht traue, über Geld zu sprechen, weil andere mir das vielleicht gar nicht gönnen. Oder es ist diese Scham, dieses Schamgefühl, was ich habe, weil ich denke, ich verdiene weniger als andere. Ich habe weniger Geld als andere, vielleicht auch weniger Wissen als andere, mit denen ich mich dazu austausche. Und da ist das Problem, dass wir sozusagen unseren, ja, wenn man so will, menschlichen Wert an Geld knüpfen. Wer mehr verdient, der ist auch mehr wert. Und das ist halt so ein großes Problem, wovon man sich einfach trennen muss, weil ob ich jetzt viel Geld verdiene oder wenig, sagt überhaupt nichts über meinen Charakter aus, wenn es überhaupt sowas gibt wie einen menschlichen Wert, aber halt über meinen Stellenwert in irgendeiner Art und Weise, in irgendeiner Beziehung oder in einer Gruppe.
Ja, und naja, manchmal kann das ja auch tatsächlich hilfreich sein, dass man zum Beispiel mal über Geld spricht im Sinne von, was verdienst du denn eigentlich? Und vielleicht in einer ähnlichen Position, in einer ähnlichen Rolle, mit einem ähnlichen Hintergrund mal zu hören, okay, bin ich vielleicht über- oder unterbezahlt? Ne? Mhm. Auch das ist ja ein also ganz großes Problem, was wir einfach haben in der Gesellschaft, dass Gehälter auch oft sehr intransparent sind und man da gar nicht so richtig einen Durchblick hat, weil man aber auch nicht sich traut, irgendwie seine Freunde oder KollegInnen mal zu fragen. Sag mal, wie kann man denn diese Glaubenssätze ein Stück weit umwandeln und ein gesünderes Verhältnis zu Geld entwickeln? Weil solche Glaubenssätze hemmen ja auch extrem, sich mit Geld auseinanderzusetzen. Und was wir ja eigentlich wollen, gerade wenn wir finanzielle Bildung vorantreiben wollen und wenn wir finanzielle Freiheit auch vorantreiben wollen, ist, dass Menschen, insbesondere Frauen, sich mit Geld beschäftigen. Und dazu brauchen sie ja irgendwie diesen Weg dahin, dass sie ein gesundes Verhältnis dazu entwickeln können. Wie kann das gelingen?
Mhm. Ja, also das zunächst einmal muss man ja auch sagen, dass es gar kein so ein individuelles Problem auch oft ist. Also dass man oft nicht sagen kann, okay, es liegt an einer bestimmten Person an sich, sondern wir müssen uns das Ganze auch mal gesellschaftlich anschauen, dass wir Frauen auch lange Zeit keinen Zugang zu Geld hatten. Mhm. Und uns auch lange Zeit erzählt wurde, Mathe ist nichts für Mädchen, Frauen können nicht mit Zahlen umgehen. Männer sozusagen die Hoheit auch übers Geld hatten. Also es sind ja auch alles so strukturelle, gesellschaftliche, historisch gewachsene Probleme, die wir da haben. Und das macht natürlich auch was mit uns. Also dadurch, dass uns Jahrzehnte, Jahrhunderte lang gesagt wurde, Geld ist nichts für dich, das prägt sich natürlich auch in uns ein. Und das andere ist aber mal auf der individuellen Ebene sich eben mal anzuschauen, was wurde mir über Geld beigebracht oder auch nicht, was habe ich über Geld konsumiert oder auch nicht. Und da geht es eben darum, mal zu erkennen, was glaube ich überhaupt über Geld an sich und dann natürlich auch in Bezug auf mich zum Thema Geld. Beispielsweise, wenn ich allgemein eben denke, Geld verdirbt den Charakter, dann muss ich mich da mal mit beschäftigen, woher glaube ich das überhaupt. Ich habe zum Beispiel mal festgestellt, dass diese ganzen Märchen, mit denen wir aufwachsen, von sei es von Disney oder auch so klassische Märchen, dass die eins gemeinsam haben, wenn es ums Geld geht. Und zwar, dass die Bösewichte immer die sind, die das Geld haben. Und die, die kein Geld haben, sind immer die Guten.
Ach krass, das ist mir noch nie aufgefallen. Ja.
Ja, und ich meine, wir wachsen damit auf. Wir wachsen damit auf und auch unterbewusst suggeriert uns das ja ständig, wenn du Geld hast, bist du böse. Und wer will schon böse sein? Wir wollen ja zu den Guten gehören. Ja. Und das ist ja vielleicht auch schon mal etwas, was uns dann hemmt, weil wir uns denken, ja, okay, also wenn ich so an Cruella denke von 101 Dalmatinern, die will man ja nicht sein, weil will ja irgendwie die gute Person sein. Und ich glaube, es sind schon solche ganz subtilen Sachen, die bei denen es sozusagen anfängt. Und dann aber auch mal zu erkennen, was denke ich über mich in Bezug auf Geld? Beispielsweise, ich kann mit Geld nicht umgehen. Das höre ich von so vielen Frauen und es ist einfach so, es gibt genug Studien und Statistiken, die das belegen, Frauen können sehr wohl sehr gut mit Geld umgehen. Frauen schaffen es, selbst das kleinste Budget innerhalb einer Familie, innerhalb von einem Monat so aufzustellen, dass auch am letzten Tag des Monats noch eine warme Mahlzeit auf dem Tisch steht, dass die Familie einen Urlaub machen kann. Frauen treffen auch viele Haushaltsentscheidungen. Also eigentlich die meisten Entscheidungen im Haushalt treffen auch Frauen, was gekauft wird, wann gekauft wird. Und trotzdem sind es Frauen, die sagen, ich kann nicht mit Geld umgehen. Frauen investieren sogar besser. Es gibt zahlreiche Studien, die zeigen, dass wenn Frauen sich einmal trauen, ihr Geld zu investieren, dann sind sie auch erfolgreicher als Männer und hängen Männer richtig ab beim Investieren. Deswegen würde ich vorschlagen, einfach mal wirklich sich mal beobachten und auch, aber auch mal das Umfeld beobachten. Was sagen meine Freundinnen über Geld? Was sagen meine Kolleginnen über Geld? Weil natürlich beeinflussen uns nicht nur Medien oder Eltern, sondern auch die Menschen, mit denen wir ständig zu tun haben. Also da einfach mal immer, ich habe das mal so gemacht, dass ich einfach mal mitgeschrieben habe, so ein Notizbuch in meinem Handy, habe ich mir einfach die App aufgemacht und immer, wenn mir was aufgefallen ist, habe ich es aufgeschrieben. Das heißt, aufschreiben, beobachten, was fällt mir auf, auch wenn ich mal so ein Gefühl spüre in Bezug auf Geld, wenn ich mal irgendwann das Gefühl spüre, auch mal vielleicht von Neid oder von Scham, von Angst, von Sorgen, wenn es ums Geld geht, einfach erstmal aufschreiben, auch wenn ich noch gar nicht weiß, woher kommt das. Aber dass ich das mal immer weiter so untersuchen kann. Und dann geht es natürlich darum, sich mal zu überlegen, warum glaube ich das und stimmt das? Beispielsweise das Thema über Geld spricht man nicht. Wenn wir das jetzt mal nehmen, da haben wir jetzt festgestellt, es ist entweder Neid oder Angst, so diese Gefühle, vor denen wir Angst haben, dass wir die empfinden. Und dann ist natürlich so die nächste Frage, okay, was würde sich denn aber verändern, wenn ich über Geld sprechen würde? Was wäre denn anders? Und wenn wir da mal einfach so brainstormen würden, dann könnten wir sagen, was du auch schon genannt hast, wir wüssten die Gehälter von unseren Kollegen und Kolleginnen, wir wüssten, ob wir unterbezahlt sind. Wir könnten uns vielleicht Hilfe holen, wenn es uns mal nicht gut geht, wenn wir es schaffen, mit unseren Freundinnen auch da ein vertrautes Gespräch über Geld zu führen, dass man einfach mal sagt so, hey, weißt du was, dieser Monat, der lief einfach richtig scheiße, auf gut Deutsch gesagt, und sich mal richtig aussprechen können und sagen können, mir geht's gerade nicht gut, weil ich bin wieder im Minus, jetzt kam noch irgendeine Stromnachzahlung, ich weiß nicht, wie ich den nächsten Monat irgendwie mit schwarzen Zahlen, auch mit einer schwarzen Null abschließen soll, sich das einfach mal von der Seele reden oder eben einfach mal eine Freundin fragen, sag mal, was machst du eigentlich mit deinem Geld? Sparst du, investierst du, was hast du für Produkte? Lass uns da mal austauschen, weil auch da glaube ich, dass wir alle voneinander lernen können. Das heißt, einfach mal anschauen, was glaube ich, woher kommt das? Was wäre, wenn ich diesen Gedanken nicht mehr hätte, wenn ich anders handeln würde? Und dann eben so diese klassische Umkehrung, dass man eben sagt, okay, ich versuche jetzt diesen negativen Glaubenssatz in einen positiven umzuwandeln.
Ja, und ich, also meiner Erfahrung nach kommt das auch ganz viel, indem man einfach mal anfängt, so ein bisschen mehr Handhabung mit Geld zu bekommen. Also nicht nur, ich konsumiere einfach im Monat irgendwelche Sachen und gebe dafür Geld aus und es geht irgendwie, was so ein bisschen reinkommt, geht auch ungefähr raus und ich habe da keinen Überblick drüber, sondern sich tatsächlich mal einen Überblick zu machen. Ich habe mir zum Beispiel mal eine Excel-Tabelle gemacht. Ich habe jetzt nicht tagtäglich meine Ausgaben getrackt, aber dadurch, dass ich so ganz viele so Abos habe von so Digitalplattformen, ne, Google Workspace oder My Notion Space oder sowas. Und diese ganzen kleinen Abos, die werden ja auch immer unterschiedlich im Jahr abgerechnet. Also, dass ich nie so diesen Überblick hatte von, okay, immer im Januar kommt die Jahresabrechnung, sondern ist halt eine im April und eine im September und dann manche werden monatlich und manche jährlich. Und mir hat das so viel Überblick gegeben, mal zu sehen, worin fließt denn eigentlich, in welchen meiner Lebensbereiche unterschiedlich wiederkehrende Ausgaben, inklusive auch meiner Miete und so, um wirklich mal zu sehen, was ist das, was, wenn ich da auch diese jährlichen Kosten, gerade von so jährlichen Abos, wenn ich die mal umlege auf den Monat, was sind meine monatlichen Kosten und überhaupt erst mal eine Idee zu kriegen, was geht denn da eigentlich alles raus? Und es war deutlich mehr, als ich dachte. Und es hat mir aber voll den guten Überblick gegeben, weil ich dann gemerkt habe, ah, okay, deswegen habe ich immer so Herzflattern, wenn dann irgendwie gerade die, was ich, das Zoom-Abo wieder abgerechnet wurde, irgendwie mit so 200 und Euro und dachte, oh nee, diesen Monat kam das ja dran, weil ich vorher halt das nicht umgelegt habe auf die Monate und genügend zurückgelegt hatte. Und das ist so ein Empowerment, was man da bekommt. Also mir hat das total geholfen, wirklich diese großen Posten mir mal anzugucken und nicht so ganz im Klein-Klein. Das wäre mir zu frimmelig, aber ich glaube, für manche ist das auch ein Ansatz, ne, dass man wirklich mal richtig täglich guckt, was geht rein, was geht raus.
Total. Also es gibt da auch, muss ich ganz ehrlich sagen, kein richtig oder falsch, sondern was funktioniert für mich. Ich würde es auch eher so handhaben wie du, eher so den groben Überblick erstmal verschaffen und dann kann man sich einfach mal ins Online-Banking einloggen oder in die PayPal-App oder was auch immer und wirklich mal 12 Monate, die letzten 12 Monate mal durchgehen und sich anschauen, was gab es da für Ausgaben. Und ich habe das damals auch gemacht, als ich mich das erste Mal so mit meinem Geld beschäftigt habe. Da habe ich so ein klassisches Haushaltsbuch sogar geführt und wirklich mal aufgeschrieben, was gebe ich wofür aus. Danach habe ich auch immer am Monatsende gesehen, wo sind so meine Geldfresser. Und ich hatte auch so privat immer so viele verschiedene Abos irgendwie. Und wie du sagst, mal hier 5 Euro, mal da 6 Euro. Am Monatsende macht das aber einen riesengroßen Unterschied. Ja. Oder irgendwelche Streaming-Dienstleister, die man nicht nutzt, weil man im Sommer eh nicht vor der Glotze sitzt sozusagen, sondern draußen ist. Das einfach mal alles aufschreiben und streichen. Und ich höre nämlich auch von vielen Frauen so, ja, ich habe kein Geld zu investieren. Die meisten von uns haben ein paar Euro im Monat übrig oder können das machen, indem man da die Prioritäten einfach ändert und sagt, wo kann ich vielleicht ein teures Produkt gegen ein günstigeres austauschen, weil es genauso gut ist, oder eben auch eine Sache komplett streichen, weil ich sie nicht mehr nutze, weil ich sie eh doppelt habe. Also von daher, ja, absoluter Gamechanger, unbedingt sowas machen.
Ja, und dazu auch noch eine Frage. Also Ich erlebe viele Menschen, die in diesem bisschen diesem Glaubenssatz festhängen von, naja, Geld ist mir nicht so wichtig und deswegen gucken sie auch nicht ganz so genau drauf. Und dann aber wiederum auch sagen, naja, irgendwie muss ich ja meinen Lebensunterhalt verdienen und natürlich will ich vielleicht auch einen Job, der irgendwie meinen Lebensunterhalt, mit dem ich den bestreiten kann, aber irgendwie auch was Sinnhaftes machen. Und die sehen oft dieses Purpose versus Profit, also zwei Gegensätze. Also entweder du hast nur das eine oder nur das andere, nur Sinnhaftigkeit oder nur Profit und Geld, aber nie geht so richtig beides zusammen. Hast du einen guten Tipp, wie man das auch ausbalancieren kann, sowohl Purpose als auch Profit und beides ist okay und kann koexistieren?
Das kann auf jeden Fall koexistieren. Also ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, um Beispiele zu nennen, aber es ist halt immer die Frage, wohin leite ich mein Geld? Also wir müssen uns ja auch dessen bewusst sein, Geld ist auch Macht. Das ist einfach so. Ob ich es jetzt gut finde oder nicht, aber es ist einfach so. Das heißt, ich kann mit meinem Geld ja mit jeder Ausgabe ja auch entscheiden, was passiert damit. Das Gleiche passiert bei Investitionen. Ich kann mir auch überlegen, worin investiere ich mein Geld? Und man kann mittlerweile nachhaltig investieren, Unternehmen unterstützen, die ich nutze, die ich gut finde und gleichzeitig eine gute Rendite erzielen. Also da muss ich nicht mal einzelne Aktien wählen, da gibt es mittlerweile auch ETFs. Dann sind vielleicht auch Unternehmen dabei, die ich gar nicht so gut finde. Dann sind vielleicht 5 Unternehmen dabei von 300, die ich doof finde. Wenn ich das nicht möchte, dann muss ich in Einzelaktien investieren und das einzeln machen. Aber ansonsten hat man da mittlerweile die Möglichkeit und erzielt manchmal sogar eine bessere Rendite, als wenn man in die konventionellen Unternehmen investiert tatsächlich. Das Gleiche gilt, wenn ich jetzt beispielsweise mein Geld sparen möchte auf einem Tagesgeldkonto, kann ich das eben auch auf dem Tagesgeldkonto einer nachhaltigen Bank sparen. Da gibt es die Ethikbank, da gibt es GLS, also da gibt es auch verschiedene Banken, um jetzt hier Werbung machen zu wollen. Einfach mal googeln und sich informieren, da gibt es genügend Banken, die das eben auch in nachhaltige Projekte stecken. Es gibt auch direkte Fonds von solchen Banken. Also von daher, ich habe da schon die Möglichkeit, das so zu handhaben, wie ich halt auch leben möchte. Und wenn ich das auch komplett durchziehen will, dann schaue ich mir einfach an, was nutze ich denn für Produkte? Kann ich mich damit identifizieren? Kann ich das Unternehmen auch vollen Gewissens unterstützen? Und dann kann ich ja auch in dieses Unternehmen investieren, so dass ich sozusagen doppelt profitiere als Konsumentin, aber auch als Aktionärin.
Put your money where your mouth is, ist immer das Sprichwort dahinter. Ne? Das finde ich nämlich auch eine total schöne Strategie, weil ich meine, es gibt ja 1000 Sachen, in die man investieren und anlegen kann im Aktienmarkt, aber erstmal sich vielleicht die Unternehmen rauszusuchen, wo man sagt, hey, ich bin einfach auch eine begeisterte Endkonsumentin, eine Nutzerin der Produkte und dann ist das vielleicht genau der wichtige, richtige Weg. Was ist denn in deiner Erfahrung der beste Schritt, um sich mit Geld mehr zu beschäftigen? Weil ja viele fangen irgendwie an und dann kommt irgendwas und sie hören auf an irgendeiner Stelle. Wo ist dieser typische Punkt, wo Menschen aufhören und wie kann man den überwinden, um sich wirklich von A bis Z mit Geld zu beschäftigen und wirklich auch eine nachhaltige Geldstrategie zu entwickeln, die zu einem selbst passt?
Also der Punkt, an dem viele Frauen aufhören, ist tatsächlich der Punkt des Investierens. Wenn es eben darum geht, nicht nur Geld zu sparen, sondern es auch anzulegen, damit es sich vermehrt. Und es ist wahnsinnig wichtig, dass man nicht nur Geld spart, weil wir haben eine Inflation. Aber ich fange jetzt mal ganz kurz an, vielleicht so 3 Punkte herauszuarbeiten, was ich so sehe, wo Frauen oft aufhören und nicht anfangen.
Ich würde noch einmal ganz kurz reingehen. Und zwar, also nur ganz kurz so sozusagen auf dem Zeitstrahl. Also wir nehmen jetzt an, okay, Frau hat angefangen, sich mit oder Frau und Mann, hier hören ja Frauen und Männer zu. Jemand hat angefangen, sich mit Geld zu beschäftigen, hat angefangen, vielleicht mal die Ausgaben zu tracken, sich vielleicht auch so eine smarte Excel-Tabelle angelegt, super easy. Es braucht ein bisschen Fleißarbeit, dauert dann vielleicht irgendwie eine halbe Stunde, Stunde, aber haben wir gemacht, haben gesagt, okay, ich möchte ein bisschen Geld zur Seite legen, alles klar, machen wir. Und jetzt ist der Punkt, wo es heißt, Geld, was zur Seite gelegt wird, das soll investiert werden. Und das ist der Punkt, den du meinst, oder?
Genau, das ist der Punkt. Vorher gibt's noch den Punkt des Sparens und dazu noch nur ein kurzer Satz. Menschen, die schwerfällt zu sparen, das liegt nicht darin, dass sie nicht sparen können, sondern dass sie das Warum noch nicht finden. Das ist meine Beobachtung. Warum will ich überhaupt sparen? Warum mache ich das? Weil ich meine, indem ich mich bewusst dafür entscheide, Geld nicht auszugeben, muss ich mich ja für etwas anderes entscheiden. Was ist denn das andere, wofür ich mich entscheiden will? Und wenn ich das habe, dann fällt es mir viel leichter. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich gebe jetzt das Geld nicht für die neue Hose aus, sondern für was anderes. Und dieses andere, das kann, wenn ich das noch nicht ganz genau weiß, dann kann das einfach erstmal mein zukünftiges Ich sein. Dass ich sage, okay, diese 100 Euro, die geben mir vielleicht ein paar Monate mehr Sicherheit. Die habe ich als Rücklage in schlechten Zeiten, was auch immer. Oder ich überlege mir halt, was ist denn mein Ziel? Will ich irgendwann ein Eigenheim haben? Möchte ich in der Rente gut leben? Dass ich mir mal überlege, warum will ich denn sparen? Und wenn ich dieses Warum finde, dann fällt es mir auch einfacher, Geld eben für mich auszugeben und nicht für andere Dinge, die ich dann letztendlich nur einfach nur verkonsumiere. Aber ja, auf dieses Thema mit dem Investieren zu sprechen zu kommen, also warum ist das so? Also es ist tatsächlich so, dass viele Frauen Berührungsängste haben vor dem Thema Investieren, was auch total nachvollziehbar ist, weil wenn man sich mal anschaut, die ganzen das Thema ist sehr männlich einfach besetzt. Mir fehlen dann vielleicht Vorbilder, auch andere Frauen, die investieren, dass ich mal sehe, okay, hier ist auch eine andere Frau, die hat es geschafft, die investiert und macht es erfolgreich. An ihr kann ich mich irgendwie, mit ihr kann ich mich irgendwie identifizieren. Das ist natürlich so ein Problem, was wir haben, und diese Angst davor, Geld zu verlieren. Das kommt natürlich davon, dass ich mich noch nicht ausführlich damit beschäftigt habe, weil wenn ich mich ein bisschen damit beschäftige, wie Investitionen funktionieren und wie man die auch sicher macht, dann komme ich ziemlich schnell auch darauf und finde entsprechende Daten auch dazu, dass es eigentlich verdammt schwer ist, sein gesamtes Geld an der Börse zu verlieren. Da muss ich schon sehr, sehr viel falsch machen, damit das überhaupt geht. Aber leider hören wir oft so, ja, weil an der Börse kann man Geld verlieren und das ist dann alles weg.
Das ist so ein ganz typischer Glaubenssatz von mir auch. Das, also Geld an der Börse anlegen ist was ganz Schlimmes. Genau, war es ganz lange Zeit. Mhm. Also ich habe ihn überwunden.
Wie hast du es geschafft?
Für mich war tatsächlich ganz ausschlaggebend, dass ich hatte ja angefangen mit meiner schlauen Excel-Tabelle, habe ich schon erzählt, und habe dann gesagt, okay, ich möchte gerne was sparen, und habe einfach angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Ne? Es war auch so ein bisschen zu der Zeit, als es gerade angefangen hat, dieses Thema Finanzen für Frauen. Ne? Du hast ja so 2017 angefangen, und da gab es dann wirklich so 1, 2, 3 Player, wo man das Gefühl hat, ah, okay, da werden einfach mal Informationen reingespült und auch mit Menschen und auch mit so, sag ich mal, Alltagsthemen, wo ich einfach anknüpfen kann. Da ging es halt nicht darum, Risiko, Profit und irgendwie ne, Daytrading, irgendwie so ganz viele Sachen, sondern ich hatte das Gefühl, ich habe mir einfach erstmal Informationen gesammelt und Podcast gehört. Ne? Und da gibt es ja schon dann ganz viel, was man erstmal nur sich anhören kann. Und dann habe ich angefangen mal zu gucken, okay, wenn ich jetzt mal so ein fiktives Portfolio aufsetzen würde, wie würde ich das denn strukturieren? Was würde ich denn in ETFs reinmachen, ohne dass ich es mache? Es war so ein bisschen Trockenschwimmen. Mhm. Ne? Und in welche? Und was würde in Aktien gehen? Und was wäre mir vielleicht noch wichtig, was vielleicht gar nicht jetzt Geldmarkt gebunden ist, sondern vielleicht irgendwie Immobilien oder so. Nur fiktiv. Es hat nur fiktiv existiert. Und dann habe ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, wo das war, aber ich habe wirklich so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung gefunden, wie ich bei meiner Bank, meinem Bankanbieter, tatsächlich ein Wertpapier handeln kann, also eine Aktie kaufen kann. Und dachte ich, okay, diese Schritt-für-Schritt-Anleitung, die bin ich dann durchgegangen mit meinem ersten Kauf sozusagen, auch wenn der gar nicht groß war. Aber da hatte ich das Gefühl, dieses How-To habe ich an die Hand bekommen. Es war nicht nur so ein, okay, du bist jetzt alleine in diesem Finanzmarktuniversum, sondern ich hatte so richtig dieses Schritt für Schritt, ich muss es eigentlich nur nachklicken und nur überlegen, in was soll das dann reinfließen. Und das war für mich so total auch die Selbstwirksamkeit, ne, weil ich das führte, okay, ist ja überhaupt nicht schwer, das sind ja 4 Klicks und das war's. Ja. Und dann kriege ich irgendwann eine E-Mail, wo drin steht, die Order wurde ausgeführt, fertig. Und das war so easy, wo ich irgendwie dachte, hey, das hat diesen ganzen Schrecken total entzaubert. Und ich habe dann gemerkt über die Zeit, weil für mich auch klar war, das kann natürlich mal schwanken, so ein Kurs, so ein Aktienkurs, so ein ETF-Kurs. Aber für mich war das immer so ein bisschen mental abgespeichert, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, als dieses Geld existiert nicht, weil das ist ja eh weg und ich fasse das ja ohnehin nicht an, weil das ist meine Altersvorsorge. Das heißt, ich muss auch nicht jeden Tag drauf gucken und denken, oh Gott, der Kurs ist gesunken oder yay, der Kurs ist gestiegen, sondern ich hatte dieses Gefühl von, okay, das liegt da jetzt einfach und ich gucke da mal alle paar Wochen rein, aber es liegt ja ohnehin da. Ich mache ja nichts damit und deswegen bin ich auch, glaube ich, nicht so in Panik ausgebrochen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, durch diese fiktive Beschäftigung vorher und diese ganz kleinen ersten Schritte hat das für mich so eine, hat das genau diesen Mythos irgendwie und diese Schwierigkeit total genommen. Und habe dadurch jetzt auch viel mehr Ruhe gewonnen, dass wenn die Kurse mal schwanken, dass das dann auch okay ist, weil ich ja weiß, naja, das Ganze ist halt auf 20, 30, 40 Jahre angelegt. Und wenn ich mir dann Charts angucke von den letzten 20, 30, 40 Jahren, denke ich mir, ach, das wird schon. Ja. Das wird schon in Ordnung sein, auch wenn da einige Kurskorrekturen kommen. Über die lange Sicht gesehen, wenn ich zurückblicke, entwickelt, hat sich das gut entwickelt und dann wird sich das auch in der Zukunft halbwegs gut entwickeln. Und dadurch habe ich mehr Ruhe bekommen, ja. Das war, ja, glaube ich, ausschlaggebend.
Genau das, was du beschreibst, dieses Investieren an sich, diese Umsetzung, die ist auch super einfach. Also das ist das Einfachste von, ich sag jetzt mal, von all diesen Dingen, die man halt machen muss, wenn man investieren will. Und das ist trotzdem das, wo die meisten Angst vor haben. Also wir erleben das auch bei uns, zum Beispiel in unserem Kurs. Unsere Teilnehmerinnen, wir beschäftigen uns 6 Wochen lang intensiv mit dem Thema, dass sie ihre, wissen, was sind sie für so ein Risikotyp, ihre Anlagestrategie aufsetzen. Also es ist wirklich, nach diesen 6 Wochen sind sie schon totale Profis. Und dann geht es darum, das umzusetzen. Und da erleben wir immer, wie alle immer total aufgeregt sind und so, Gott, und jetzt muss ich das machen. Und die haben da auch alle Schritt-für-Schritt-Anleitung, aber trotzdem ist diese Aufregung so groß. Und ich sage dann immer wieder, das jetzt ist Pipifax. Also das macht ihr, könnt ihr nebenbei beim Zähneputzen machen. Alles andere ist halt wichtig, ne? Dieses, wie will ich investieren? Was bin ich für ein Typ? Was will ich für ein Risiko eingehen? Was passt
zu
mir?
Warum mache ich
nachhaltig?
Das? Genau.
Genau. Und auch das Thema Nachhaltigkeit eben. Und beschäftigen sich dann 6 Wochen lang intensiv damit, wissen komplett Bescheid und dann ist trotzdem Angst, dass irgendwie so umzusetzen und da Fehler zu machen. Und ehrlicherweise, ja, es gibt mittlerweile ein paar Fehler, die man machen kann, weil die Broker mittlerweile tatsächlich, das finde ich, kritisiere ich auch, da auch so Hebel mittlerweile eingebaut haben, dass du quasi auch gehebelt investieren kannst. Das heißt, du kannst das 10-fache an Plus machen, aber eben auch komplett da wirklich auf Null fallen, einfach weil du den falschen Klick setzt. Aber wenn man eben weiß, wie man da vorgeht, dann ist es genauso, wie du es erklärst, dass du wirklich 4, 5 Klicks brauchst und dann hast du es gekauft, dann hast du den Sparplan angelegt und wenn du den ändern möchtest, dann lockst du dich wieder ein und kannst den Sparplan einfach löschen.
Und das
oder
ist ein
ändern.
Wichtiger Punkt, genau, dass man es ändern kann. Weil, also wenn ich jetzt auch bei mir nochmal so ein bisschen zurückspule, in meinen 20ern ist mein Vater verstorben und ich habe ein bisschen Geld geerbt. Das war jetzt nicht krass viel, aber es war so viel, dass ich es jetzt wusste, ich kann das nicht auf dem Girokonto liegen lassen. Also irgendwas muss damit passieren. So, ich war Anfang 20, ne, ich bin in einem reinen Frauenhaushalt groß geworden, wo mit Geld überhaupt nichts gemacht wurde. Also da hatte ich einfach niemanden, den ich hätte fragen können. Ich habe irgendwie auch keine große Verwandtschaft, wo man jetzt diesen einen Finanzonkel fragt, der dann irgendwas weiß.
Ja.
Ne, und das war so ein Zeitpunkt, wo ich wusste, okay, ich muss damit jetzt irgendwas machen und dann bin ich irgendwie in 4 oder 5 verschiedene Banken reingesteppt und habe mich dann da beraten lassen, damals zu einem aktiv gemanagten Fonds. Und das war damals für mich mein erster Schritt da rein, um überhaupt irgendwas damit zu machen, weil ich konnte auch meine Freundin nicht fragen. Also niemand hat damit irgendwas gemacht. Ich war einfach komplett allein auf weiter Flur und habe mich dann am Ende für eine Bank entschieden, wo ich einen aktiv gemanagten Fonds eingegangen bin. So rückblickend war keine so gute Entscheidung, ne? Weil einfach dafür sehr viel Kosten draufgehen, dass der aktiv gemanagt wird. Und es war aber damals trotzdem einfach so mein erster Schritt aus der Not heraus. Und trotzdem habe ich es einfach gemacht. Und das auch das war wieder ein Empowerment. Und ich habe aber das irgendwann, ein paar Jahre später, als ich dann reingegangen bin in die Story, die ich gerade schon erzählt habe, habe ich dann gemerkt, eigentlich kann ich das viel kostengünstiger machen. Ich kann das selbst managen. Ich habe dadurch viel mehr in der Hand und da habe ich das dann alles wieder rausgezogen. Ne? Und das war eben auch änderbar. Ne? Es war einfach nur in dem Moment halt, irgendwie hatte ich einfach nicht mehr Handhabe dazu. Und es ist auch okay. Und ich glaube, auch das muss man sich immer wieder sagen, wenn man eine Geldentscheidung trifft, ist die ja nicht final forever and ever in deinem Leben, sondern du kannst die auch immer wieder ändern. Und das ist, glaube ich, das Wichtige auch zu wissen.
Ja, und ich finde, also was mir auch immer wichtig ist, ist keine Schuldgefühle auch hervorzurufen. Also weil die Entscheidung, die du damals getroffen hast, die hast du nach dem besten Wissen getroffen, was du damals hattest. In dem Moment war es die beste Entscheidung für dich, die du treffen konntest.
Ja, und ich war auch echt stolz in dem Moment, dass ich es überhaupt hinbekommen habe angesichts der Lage und so weiter. Ne? Also ich hatte auch echt andere Sachen im Kopf und trotzdem musste ich halt irgendwas damit machen.
Ja, total, absolut. Was ich halt auch immer erlebe, ist dann eben, dass viele Frauen zur Bank gehen, so wie du das gemacht hast, und sich da halt eben mit dieser falschen Sicherheit wegen. Weil ich meine, was ein Glück, dass du gemerkt hast und verstanden hast, dass du zu Gebühren bezahlst, weil viele beschäftigen sich dann ja nicht mehr damit und sagen, ich habe jetzt was abgeschlossen, und dann ist auch so dieses Gefühl der Erleichterung, Haken dahinter, super. Und das Problem eben bei diesen ganzen Abschlüssen, die man über die Bank macht, man kriegt ja nie eine Rechnung nach Hause. Du hast ja nie eine Rechnung, wo drin steht, pass auf, überweisen Sie mir jetzt irgendwie 200 Euro oder ein paar Jahre später 1000 Euro, weil wir dieses Depot für Sie haben. Das kriegst du ja nicht, sondern es wird ja immer dir abgezogen. Und dadurch hat man so diesen Eindruck, das ist psychologisch gesehen halt echt fies gemacht, weil du hast den Eindruck, es ist alles kostenlos, du bezahlst nicht dafür, das sind ja irgendwie nur so ein paar Prozentpunkte. Und ich habe das mal gegengerechnet. Wenn man jetzt über 30 Jahre lang zum Beispiel 200 Euro monatlich beiseite legt und investiert, und auf der einen Seite machst du es bei einer Bank mit einer durchschnittlichen Gebühr von 2,5%, auf der anderen Seite ETF 0,2%. Da denkt man sich vielleicht im ersten Schritt so, naja, die paar Prozent ist doch egal, die Bank übernimmt ja alles und da muss ich nichts mehr machen. Und ich habe das mal ausgerechnet, das ist wirklich so schlimm, weil mit der Bank, also du zahlst an die Bank in der ganzen Zeit etwa 50.000 Euro Gebühren.
Im Vergleich krass, bei welcher Gesamtsumme, die man investiert?
Also ich hatte jetzt gerechnet 200 Euro im Monat über 30 Jahre hinweg. Das sind, warte mal, mal 12, mal 30, 72.000 Euro.
Krass.
72.000 Euro. Das heißt, 50.000 zahlst du an die Bank. Das sind dann immer noch so 170.000, 172.000 Euro, die dir gehören. Und natürlich, wenn man sich das denkt und so anschaut, dann denkt man sich, okay, ich habe aber 100.000 Euro plus gemacht, ist ja super. Hättest du es aber selbst gemacht, indem du selbst in ETFs investierst, gleiche Rendite, gleiche Summe, dann hätten ja diese 50.000 Euro wären ja nicht an die Bank gegangen, sondern du hättest die selbst investiert. Dieses Geld hätte sich ja auch für dich vermehren können, anstatt dass die Bank sich das nimmt. Und der Unterschied am Ende sind 100.000 Euro. Das heißt, du hättest mit dem ETF, den du selbst wo du selbst managst, 272.000 Euro, mit denen du dann in Rente gehen kannst. 100.000 Euro Unterschied an Vermögen und davon eben 50.000, die an die Bank gegangen sind. Und da muss man sich immer mal überlegen, ist es mir das wert? Ist es mir wert, dass ich auf 100.000 Euro verzichte später, weil ich mir momentan denke, ich kann es nicht, es ist so schwierig, ich habe keine Zeit dafür, ich habe gerade andere Dinge, die wichtiger sind. Ich muss mich ja, wie du ja schon sagst, ich muss mich ja nicht damit mein ganzes Leben lang beschäftigen, sondern es einmal lernen und dann vielleicht eine Stunde im Jahr dafür aufbringen, um dann nochmal zu gucken, wie läuft das Ganze denn?
Wenn man mal überlegt, wie viel Zeit man in irgendwie Netflix und am Handy rumdaddeln investiert, glaube ich, ist das auf jeden Fall eine deutlich besser investierte Zeit, das mal einmal in die eigenen Finanzen zu investieren. Mhm. Wenn du jetzt mal so ein monatliches Einkommen nimmst, wir nehmen jetzt einfach mal fiktiv 3.000 Euro netto. Wie sollte das deiner Erfahrung nach bestenfalls strukturiert sein? Was sollte wofür weggehen? Also Fixkosten, Rücklagen, Sparen, gegebenenfalls auch für Kinder, etc. Wie kann man das aufteilen?
Mhm. Ja, es gibt da so eine Formel, die 20-30-50 Formel. Mhm. Ich erkläre die mal kurz. Die ist auch sehr bekannt und mittlerweile rück ich selbst davon so ein bisschen ab oder empfehle davon auch so ein bisschen abzurücken. Die müsste eigentlich mal verändert werden, weil man sagt, 50% soll man für Fixkosten ausgeben. Das heißt Miete, Lebensmittel, das Auto, wenn ich es brauche, also alles, was für mich lebensnotwendig ist. 30% sind dann für den Lifestyle da und 20% zum Sparen und zum Investieren. Und man muss sich mal heutzutage anschauen, kriege ich das überhaupt hin? Wenn ich in einer Großstadt lebe, dann wird es schon mal schwierig, dass ich diese 50% habe, wo ich sage, da kann ich irgendwie meine Miete von zahlen, also 1.500 Euro, die ich habe, für Miete, für Lebensmittel, für Auto. Da merkt man schon, wer das jetzt zuhört und sich das überschlägt, es wird verdammt eng in vielen Fällen, das wirklich auch zu schaffen, gerade mit dem Thema Miete eben in Großstädten. Was ich trotzdem empfehlen würde, ist, dass man eben bei diesen 30% maximal beim Lifestyle trotzdem bleibt in vielen Fällen oder 25-30% Lifestyle hat und da eben schaut, dass man genug hat, dass ich mir auch mal was gönnen kann, weil ich werde langfristig nicht glücklich werden, wenn ich mein ganzes Geld nur spare und nur für Miete ausgebe. Also tatsächlich auch an den Urlaub denken, auch an den Lifestyle denken, damit ich auch wirklich langfristig in der Lage bin, mein Geld zu sparen. Weil ansonsten fange ich an, 20% im Monat zu sparen und merke im zweiten Monat, das hat jetzt keinen Spaß gemacht.
Ja, das ist ja auch nur Stress, ne? Also genau. Auch das ist ja für die eigene Psyche dann auch überhaupt nicht keine schöne Erfahrung, weil bei Finanzentscheidungen und bei Geldhandling geht es ja ganz viel darum, dass man eine positive Erfahrung macht, um einfach das Gefühl haben von, ah, okay, ich kann das, ich krieg das hin, ich habe für mich was, das funktioniert. Ich muss nicht jeden Tag neu entscheiden, was mache ich jetzt womit, sondern es ist einfach klar. Und diese positive Erfahrung bekommt man dann ja gar nicht.
Richtig. Deswegen würde ich empfehlen tatsächlich, also wenn ich es schaffe, 20% von meinem Einkommen, also in dem Fall 600 Euro, zu sparen, zu investieren, super. Aber sagen wir mal ehrlich, wenn ich damit bei null anfange, dann wird's verdammt schwer. Dann werde ich im zweiten Monat schon aufgeben. Deswegen würde ich empfehlen zu sagen, ich starte vielleicht mit 5% von meinem Einkommen oder meinetwegen noch weniger, mit 3%. Und dass ich das dann automatisiert, am besten direkt nach Gehaltseingang, auf ein Tagesgeldkonto zum Beispiel überweise. Erstmal so ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn. Und diese Summe kann ich ja von Monat zu Monat anpassen. Dass ich mir dann sage, okay, ich habe jetzt mit 3% angefangen, also ungefähr 90 Euro oder 99 Euro. Ich versuche jetzt im nächsten Monat 1% mehr beiseite zu legen und das dann einfach mal steigern. So habe ich das auch gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Prozent ich angefangen habe, aber ich habe von Monat zu Monat, sagen wir dann mal, 20 Euro mehr beiseite gelegt und einfach mal geschaut, wie komme ich in dem Monat mit dem weniger, was ich habe, klar und wie weit kann ich es ausreizen? Und dann ist das ganz gut, wenn man spürt so ein bisschen, wo ist meine Grenze, dass ich genug zum Leben habe, aber auch trotzdem eine gute Summe, an der ich dann, von der ich dann wirklich was wegsparen kann.
Ja, ich hatte das zum Beispiel so gemacht bei mir, dass ich habe so eine Versicherung, wo ich freiwillige Mehrzahlungen zahlen kann am Jahresende. Und dann hatte ich immer so eine Fixsumme, die ich auch Anfang des Monats immer direkt wegüberweise. Und das finde ich schon mal echt ein super Tipp, weil es ist einfach, man weiß einfach sofort, es ist weg und ich muss damit gar nicht mit mir verhandeln, ist das jetzt noch auf dem Konto oder nicht, sondern es ist einfach sofort weg und angelegt. Aber ich habe immer noch so einen kleinen Zusatzbetrag gehabt, den ich auf ein anderes Konto überwiesen habe, dass ich wusste, okay, wenn jetzt größere Reparaturen anfallen, ne, oder Anschaffungen, keine Ahnung, Waschmaschine ist kaputt, reparabel und wir brauchen eine neue, okay, ist einfach ein größerer Block, dann kann dieses Geld entweder da reinfließen oder wenn ich sage Ende des Jahres, hey, wir haben nichts gebraucht, das ist alles okay gewesen, ich habe das normal stemmen können, dann kann ich das in diese freiwilligen Zahlungen reingeben und Ende des Jahres quasi nochmal aufstocken und das hat mir so ein bisschen Freiheit gegeben, das besser zu modulieren und nicht sozusagen so maximieren, was geht maximal, sondern hatte ich immer so ein bisschen Spielraum und wusste, wenn jetzt doch irgendein unerwarteter Posten ist, dann kriege ich das auch hin. Auch da direkt eine Frage dazu. Wie sichert man sich denn da am besten ab? Was würdest du auch empfehlen, um so unerwartete Kosten oder vielleicht auch für Dienstausfälle, wenn jemand mal plötzlich gekündigt wird, betriebsbedingt, ne, Kürzungen und steht dann einfach da, was sollte man denn da so auf der hohen Kante haben?
Ja, da gibt's diesen schönen Notgroschen. Das heißt, dass ich dann wirklich Rücklagen habe, auf die ich zugreifen kann. Und auch da gibt's eine Faustformel. Man sagt so ungefähr 3 Netto-Monatsgehälter. Das wirkt jetzt wahnsinnig viel natürlich, wenn man noch gar nichts gespart hat, noch nichts auf der hohen Kante hat, dass man sich auf einmal denkt, wie 3 Netto-Monatsgehälter, das ist einfach viel Geld. Wenn ich 10% meines Einkommens dafür beiseite lege, dann erreiche ich das in 2,5 Jahren. Also das heißt 10% immer wieder beiseite legen auf ein Tagesgeldkonto, dann habe ich in 2,5 Jahren genau diese 3 Netto-Monatsgehälter. Und ich würde da einfach empfehlen, einfach mal starten und auszuprobieren, weil eine Sache, die ich an mir selbst gemerkt habe, die ich aber auch bei vielen anderen höre, ist, es ist einfach dieses Gefühl von Sicherheit, was man hat. Es fühlt sich so gut an, wenn man dann aufs Tagesgeldkonto und man schaut und sieht, okay, diese Summe wächst. Und mich hat das auch wahnsinnig motiviert, dass ich dann gesagt habe, okay, ich versuche jetzt noch mehr zu sparen oder eben, wenn ich irgendwie zusätzliche Einnahmen hatte, oder Monatsende noch was übrig blieb, dass ich das nochmal zusätzlich überwiesen habe. Und das ist auch ein schönes erstes finanzielles Ziel, was man sich setzen kann, diesen Notgroschen aufzubauen. Dass ich einfach, egal was passiert, dass ich Geld habe, mit dem ich dann, was ich dann ausgeben kann. Beispielsweise, was ich auch oft schon erlebt habe, wenn sich Paare trennen, aber nicht die finanziellen Mittel haben, um aus der gemeinsamen Wohnung auszuziehen und man dann länger zusammenbleiben muss oder zusammen wohnen bleiben muss. Also das, auch das, das ist ein Notfall. Da kann ich meinen Notgroschen nehmen und sagen, pass auf, ich ziehe jetzt aus, ich habe jetzt irgendwie diese Rücklagen und mit denen kann ich jetzt irgendwie diese Phase überbrücken. Also dann auch wirklich das Geld nutzen, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich meine Lebenssituation verbessern kann.
Ja, ich habe das Gefühl, es geht bei ganz vielen Sachen wirklich darum, anzufangen und eine Kontinuität reinzubringen, weil keiner wird jetzt mal eben so 3 Netto-Monatsgehälter zur Seite legen können. Ja. Also nehme ich jetzt stark mal an. Aber dass es eher darum geht, wirklich zu starten und dann mit der Zeit einfach was aufzubauen, damit man dann Sicherheit hat. Trotzdem gibt es ja manchmal Phasen, wo man finanziell vielleicht sehr unsicher ist und vielleicht diesen Notgroschen noch nicht hat. Gerade mit der 50-30-20-Regel, die du gerade genannt hast. Wo würdest du sagen, wenn wir jetzt zum Beispiel arbeitslos geworden sind oder einfach gerade eine schlechtere Auftragslage haben, selbstständig beispielsweise, an welchen Stellschrauben würdest du ein bisschen reduzieren, um die Fixkosten runterzufahren? Weil sowas wie Miete kann man ja schlecht reduzieren. Wo würdest du sagen, sollte man ein bisschen weniger machen?
Ja, es ist tatsächlich sehr individuell betrachtet, was meine Fixkosten sind. Also zum Beispiel eine Sache, die ich mir immer ganz ehrlich beantworten muss, ist das Thema Auto, also Mobilität. Wenn ich jetzt auf dem Dorf lebe und der Bus fährt da 2-mal am Tag nur, dann brauche ich ein Auto, dann ist ein Auto tatsächlich unabdingbar. Wenn ich in der Großstadt lebe, dann muss ich mir ganz ehrlich sagen, das Auto ist in dem Fall ein Luxusgut. Das brauche ich eigentlich nicht, weil ich habe dann das öffentliche Verkehrsnetz, was ich nutzen könnte. Also sich damals so ein bisschen mit sich ehrlich sein und sich überlegen, was ist gerade irgendwie wirklich notwendig, weil es gibt keine Alternative. Und was habe ich eigentlich eher als Luxusanschaffung? Und auch da gibt es halt die Möglichkeit, irgendwie so Share-Autos und so weiter zu verwenden und zu nutzen. Also von daher sich mal da Gedanken zu machen. Was ich oft erlebe, dadurch, dass wir eben auch Menschen unterstützen finanziell, die in Altersarmut leben und mit denen auch sprechen, die Frauen, die in Altersarmut leben, die erzählen uns, dass sie am meisten an Lebensmitteln sparen, dass sie sich dann wirklich kaum noch was leisten. Eine Frau hat mir mal erzählt, so ja, für sie ist das Highlight, so einen Dallmayr-Kaffee sich zu kaufen, das ist der Luxus, den die sich jeden Monat gönnt. Und manche verzichten beispielsweise dann auf Fleisch. Das muss man sich auch überlegen. Das ist dann natürlich eine andere Generation, wo Fleisch ja auch wichtiger ist, einen anderen Stellenwert hat. Und die dann sagen, okay, jetzt einmal im Monat, dann gönne ich mir so eine kleine Portion Gulasch. Und und der freue mich daran. Und ich finde das immer so krass, wenn man sich überlegt, wenn ich mich nicht um mein Geld kümmere, dann kann es sein, dass ich auch irgendwann in Altersarmut lebe und dass ich auf die Dinge, die für mich heute komplett normal sind, dass ich mir halt einen Kaffee hole, den ich mag, von der Marke, die ich mag, dass das irgendwann zum Luxusgut werden kann. Und deswegen darf ich einfach mal schauen, was habe ich denn aktuell an Ausgaben, auf die ich verzichten kann. Und da muss man einfach ehrlich mit sich sein, weil wir alle wollen nicht irgendwann bei Lebensmitteln, glaube ich, Abstriche machen, wenn man ehrlich ist.
Ja, also jeden Posten einfach mal kritisch überprüfen. Mhm. Ja, okay. Gerade Thema Alter, Altersvorsorge. Ist jetzt noch ganz kurzer Schwenk noch dahin, aber Rentenlücke ist ja ein ganz großes Thema, weil einfach die gesetzliche Rente nicht ausreichen wird. Da glaube ich, dass soweit sollten wir inzwischen sein, dass wir das wissen. Wie kann man denn seine Rentenlücke berechnen? Gibt es da irgendwie Hilfestellungen, Tools, eine Website oder so dazu, die du da empfehlen kannst?
Es kommt immer drauf an, wie meine Lebenssituation ist. Also beziehungsweise was für einen Job ich mache. Bin ich jetzt im öffentlichen Dienst, dann sieht das Ganze ein bisschen anders aus, als wenn ich jetzt in der Privatwirtschaft bin, oder zahle ich ein Versorgungswerk ein. Also das heißt, wenn ich jetzt Ärztin bin, Architektin und in ein Versorgungswerk einzahle, dann bin ich ein bisschen besser abgesichert, ehrlicherweise, weil die Versorgungswerke mit ihrem Geld anders umgehen als die deutsche Rentenversicherung. Aber ansonsten, also ich kann Ja, es gibt einen Rechner, den kann ich empfehlen, ihre-rentenlücke.de vom Deutschen Institut für Altersvorsorge, also ihre-rentenlücke.de. Da kann ich meine Daten eingeben und bekomme dann die Rentenlücke angezeigt, die ich dann haben werde später. Grundsätzlich muss ich aber ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt, ich sage jetzt mal, unter 50 Jahren alt bin, dann ist das ein absolut grober Richtwert. Niemand kann in seinen 40ern sich die Rentenlücke so genau ausrechnen, dass ich dann auf einen Euro genau weiß, was mir später fehlen wird. Weil ich weiß ja nicht, wie viel werde ich denn später verdienen? Also wie viel verdiene ich denn in den nächsten 27 Jahren, wenn ich 40 Jahre alt bin?
Wie wird sich die Inflation entwickeln und so?
Genau, Inflation kommt dazu, politische Entscheidungen. Tatsächlich auch, wie entwickelt sich das Durchschnittsgehalt aller Menschen, die in die Versicherung einzahlen? Auch das hat am Ende Einfluss auf meine persönliche individuelle Rentenlücke. Von daher, das Thema, damit beschäftigen sich viele, damit wird auch viel Angst gemacht, weil ja, wir haben alle eine Rentenlücke, aber ich kann die nicht so genau berechnen, weil ich natürlich überhaupt nicht weiß, wie exakt mein Leben verlaufen wird. Von daher würde ich mich gar nicht darauf so versteifen und fokussieren, sondern einfach davon ausgehen, okay, von dem, was ich heute netto verdiene, ungefähr 40% davon werde ich dann später vielleicht als Rente haben, wenn es gut läuft.
Mhm. Ja, okay. Und anhand derer Basis dann zu gucken, was müsste ich jetzt monatlich zurücklegen, um diese Lücke zu schließen. Kontinuierlich, das haben wir ja schon gelernt, Kontinuität ist der Schlüssel, genau.
Okay. Genau, einfach starten und je jünger ich bin, desto besser ist es, desto weniger Geld brauche ich. Und wenn ich dann so ab 50 Jahren alt bin, dann macht es ernsthaft Sinn, sich mal zum ersten Mal anzuschauen, wie groß ist meine Rentenlücke. Bis dahin gilt einfach, je mehr ich spare, je mehr ich investiere, in jüngeren Jahren, je mehr Zeit ich habe, desto kleiner wird diese Lücke dann, dass wenn ich dann vielleicht diese Berechnung mache, irgendwann mit 50 Jahren, ich dann nicht erschrocken bin und Angst habe, sondern ich dann schon sehe, okay, es ist machbar, dass ich die noch schließen kann, den nächsten 17 Jahren, die ich habe.
Ja, und desto größer ist der Hebel, ne? Also ich habe mir ja auch mal so einen Zinseszinsrechner, kann man einfach googeln, angeguckt und geguckt, okay, wenn ich jetzt monatlich, was weiß ich, 100, 200 Euro investiere in den ETF, der durchschnittlich so und so viel Rendite bringt, wie viel Zinseszins bekomme ich eigentlich in x Jahren, 30, 40 und so weiter. Und das hat für mich auch nochmal einen großen Unterschied gemacht, anzufangen, weil ich gesehen habe, wie sich diese Summe einfach entwickeln kann. Also auch da wieder Kontinuität einfach mal zu visualisieren und zu wissen, was passiert denn damit eigentlich, das kann ich auch echt sehr empfehlen. Ich fand das unglaublich motivierend, genau. Ja. Auch dazu noch eine letzte inhaltliche Frage. Was empfiehlst du, wie regelmäßig sollte man denn seine Finanzströme und Geldstrukturierung überprüfen? Monatlich, jährlich, alle paar Jahre, wann, wie, wo, was?
Also es gibt da, wir haben da zum Beispiel so ein Nettovermögensrechner. Das finde ich nämlich auch immer ganz schön, wenn du siehst, wie sich dein Gesamtvermögen entwickelt. Also das heißt, wie viel Geld habe ich auf dem Konto, wie viel habe ich investiert. Sowas kann man dann tatsächlich einmal im Jahr machen, dass man so einen Stichtag macht und einfach mal guckt, wie entwickelt sich insgesamt so das Vermögen, was ich habe.
Kann man das online einsehen, diesen Rechner, oder wo ist der?
Ja, da kann ich dir gerne mal einen Link zuschicken.
Ja, gerne. Packen wir in die Shownotes.
Gerne. Das ist natürlich etwas, was auch viele uns immer sagen, dass sie das mega motiviert, einfach zu sehen, wie sich das so entwickelt, wenn man da schon länger dabei ist. Ansonsten, ich glaube, gerade am Anfang ist es schon gut, wenn man manche Sachen, sowas wie Ausgaben und Einnahmen, gerade die Ausgaben, sich wirklich mal jeden Tag kurz anschaut. Und das sind 5 Minuten am Tag, mehr braucht's nicht. Je größer, sage ich jetzt mal, das Thema ist, desto weniger Zeit brauche ich tatsächlich dafür. Also diese ganzen Ausgaben zu tracken, kostet am Ende des Tages mehr Zeit als die Zeit, die ich brauche, um zu investieren und meine Investitionen zu pflegen. Weil da brauche ich tatsächlich, wenn ich angefangen habe, gerade mal 1 Stunde im Jahr. Das heißt, das ist relativ schnell gemacht, sich dann einen Überblick zu verschaffen. Also ich würde vorschlagen, den Jahresanfang immer nutzen, sich mal Ziele zu machen, was will ich in dem Jahr erreichen. Dann, wenn man es noch nicht gemacht hat, monatlich zumindest für 3 Monate die Ausgaben zu tracken. Jeden Tag mal 5 Minuten sich Zeit nehmen. Das kriegt man auf jeden Fall hin, das kriegt man unter, sei es auf dem Weg in die Arbeit in der U-Bahn oder kurz vorm Schlafen gehen. Und dann, wenn man eben zum Beispiel sparen möchte, das setze ich einmal auf, automatisiere das und kann dann vielleicht da einmal im Quartal schauen, wie haben sich meine Ersparnisse entwickelt und das Thema investieren später brauche ich nur noch einmal im Jahr. Also das heißt, je nachdem, welches Thema es betrifft, dass die Zeit einplanen. Und tatsächlich, das wird viele verwundern, bei den kleineren Themen ist es zeitaufwendiger als bei den großen Themen.
Ja, okay, das ist auch nochmal ein guter Hinweis. Dachte ich auch gerade erstmal hoch, ist kontraintuitiv, aber wie du es gerade erklärt hast, macht das total Sinn. Ja. Okay, super. Ich habe doch zwei Abschlussfragen an dich, persönliche Fragen. Das eine ist, was war denn so eine richtig gute persönliche Investition, die du in den letzten Jahren gemacht hast, über die du dich heute noch freust?
Ich glaube, also tatsächlich bei mir würde ich sagen, ist es, dass ich mein Studium nachgeholt habe, meinen Masterabschluss. Bei mir war es damals so, ich habe mein Bachelorstudium abgeschlossen. Und mir ist tatsächlich das Geld ausgegangen. Ich hatte kein Geld mehr, um weiter zu studieren. Ich hatte zwar auch Nebenjobs, hatte dann aber so einen KfW-Kredit damals und wollte aber nicht noch mehr Schulden aufnehmen und nicht mit noch mehr Schulden irgendwie so in den Job starten. Und habe mir aber vorgenommen, wenn ich irgendwann mal das Geld habe, dann werde ich mein Masterstudium sozusagen privat nochmal machen, nebenberuflich machen und das nachholen. Und das habe ich vor einigen Jahren gemacht. Das ist jetzt auch schon mittlerweile vier, fünf Jahre zu Corona. Da habe ich auch über finanzielle Entscheidung von Frauen die Abschlussarbeit gemacht. Aber das war natürlich ein ganzer Batzen Geld. Das war eine fünfstellige Summe, die ich damals in die Hand nehmen musste. Aber es war auf jeden Fall eine super gute Entscheidung, weil ich finde, alles, was man ins Humankapital investiert, also alles, was in mich fließt, in mich selbst, ist einfach die beste Investition, bringt die beste Rendite.
Total, total, ja. Und noch eine Frage, setzt du dir selber so Monatslimits für Lifestyle, für, keine Ahnung, Essen, egal was es ist? Und vielleicht hast du auch mal Impulskäufe, das würde mich auch interessieren.
Ja, die habe ich auch. Die habe ich aber auch einberechnet. Also bei mir ist
okay,
es so.
Okay, ja, smart.
Ja, bei mir ist es so, ich war eine furchtbar schlechte Sparerin. Mein ganzes Leben lang habe ich es nicht geschafft, Geld zu sparen. Ich habe wirklich immer alles auf den Kopf gehauen und war immer am Ende des Monats frustriert, warum ich im Minus bin. Und dann habe ich aber tatsächlich eben diesen Trick angewandt, bezahle ich selbst zuerst. Also sobald das Gehalt eingeht, dass man dann Geld beiseite legt und spart, Geld investiert. Und genau das habe ich gemacht. Das heißt, wenn mein Geld, nachdem mein Gehalt eingegangen ist, und das mache ich eigentlich immer noch so, dann wird das erstmal verteilt auf Sparkonten, auf in verschiedene Aktiendepots und so weiter, dann ist es so erstmal weg. Und das, was übrig bleibt, das kann ich auf den Kopf hauen, wie ich will. Und da brauche ich dann auch kein schlechtes Gewissen haben. Dann kann ich auch mal einen Impulskauf machen. Da muss ich halt einfach schauen, dass ich mir das Geld dann bis zum Monatsende einteile. Aber das ist halt das Schöne auch an diesem Prinzip. Ich habe dann ja schon meine Sparziele, meine finanziellen Ziele, die habe ich ja schon erfüllt. Yeah. Und psychologisch betrachtet funktioniert das auch wunderbar, dass man mit dem Geld, was man dann noch hat, klarkommt. Yeah. Weil vielleicht ein Beispiel, wenn man jetzt doch irgendwie eine hohe Rechnung bekommt, eine unvorhersehbare und eine Nachzahlung, dann schafft man es auch oft mit dem Geld, was man weniger hat, irgendwie klarzukommen. Und genauso funktioniert das auch. Ich habe dann weniger Geld zur Verfügung, damit kann ich machen, was ich will, aber das dann auch ohne schlechtes Gewissen.
Ja, das finde ich nochmal ein richtig gutes Abschlusswort. Vielen Dank, Margarete. Das war ein ganz tolles Gespräch. Dank dir.
Ja, hat mich auch sehr gefreut. Und ich hoffe, dass viele da auch was für sich mitnehmen konnten und vor allem, dass viele die Angst davor verlieren vor diesem Thema, weil wenn man sich damit beschäftigt, dann macht es auch Spaß und vor allem nicht nur in der Theorie damit beschäftigen, sondern mit der Umsetzung wächst dann auch der Mut.
Das kann ich auf jeden Fall bestätigen, wirklich aus eigener Erfahrung. Also ich hoffe, wir haben hier ganz vielen heute Mut gemacht. Danke dir.
Sehr schön, ich danke dir.
Ask me anything. Ja, mich hat eine Frage erreicht. Was hältst du von positiven Affirmationen und wie kann man die sinnvoll einsetzen? Und die Forschungslage dazu ist relativ eindeutig, dass Affirmationen erstmal gute Effekte haben auf das allgemeine Wohlbefinden, auf das Selbstwertgefühl und kann auch depressive Symptome tatsächlich verringern. Allerdings kommt so ein bisschen auf das Detail an bei positiven Affirmationen. Also erstmal ein Beispiel vielleicht für so eine positive Affirmation ist, ich bin liebenswert oder ich handle im Einklang mit meinen Werten. oder ich bin aufmerksam für das, was mir gut tut und ich gebe mir Raum dafür. Das wäre so eine gesundheitsbezogene Affirmation. Es gibt aber auch Momente, wo Affirmationen so weit entfernt sind von dem, wie man sich gerade fühlt, dass das eher so ein bisschen kontraproduktiv ist. Ne? Also zum Beispiel sowas wie, ich bin stark, kann einerseits total empowernd und unterstützend sein, aber wenn man gerade zum Beispiel mit einer schwierigen Situation zu tun hat und ganz starke Ängste empfindet oder sehr traurig ist, dann versucht man quasi mit dieser Affirmation das Ganze so ein bisschen wegzudrücken und zu überschreiben und man gibt diesen Emotionen wie Ängsten oder Traurigkeit gar keinen Raum. Das heißt, da ist das nicht unbedingt immer so gut, wenn man das einfach mal versucht, alles schnell mit Affirmationen wegzuschieben, sondern da geht es auch darum, dass man den Gefühlen erstmal Raum gibt und die vielleicht mit einer Freundin oder einem Freund auch durchsprechen kann. Und wenn es ja eine sehr große Diskrepanz gibt zwischen dem Wunschzustand und der eigentlichen Realität, also jetzt, um mal beim Thema der heutigen Folge zu bleiben, wenn man sagt, ich bin reich, ne, im ganz finanziellen Sinne, aber gerade eigentlich total finanzielle Nöte hat, dann kann das total demotivierend sein, ne, weil das so weit entfernt ist von der eigentlichen Realität, dass uns das in dem Moment nicht mehr hilft, diese Art von Affirmation. Ne? Also es kommt total darauf an, was ist es für einen Kontext und können wir das tatsächlich auch für uns selbst annehmen, ne? Weil wir wissen zum Beispiel auch, dass Affirmationen bei Menschen, die einen guten, stabilen Selbstwert haben, tatsächlich wirksamer sind. Und vor allen Dingen dann, wenn sie in der Gegenwart stattfinden, also zum Beispiel, ne, ich bin stark, ne, das ist bei Menschen mit einem positiven, hohen Selbstwert sehr wirkungsvoll und sehr gut. Wenn man aber einen niedrigen Selbstwert hat, dann ist es oft eher kontraproduktiv. Da ist es oft besser, eher zukunftsorientierte Formulierungen zu nehmen, wie zum Beispiel, ich werde Herausforderungen stark meistern. Ne, das kann man dann ein bisschen besser annehmen, als zu sagen, ich bin so versus ich werde das so und so machen und meistern. Na, da gibt es so einen kleinen Unterschied. Es geht vor allen Dingen darum, dass man Affirmationen findet, die man wirklich annehmen kann innerlich. Ne, wenn man immer so ein schräges Gefühl hat von irgendwie, nee, passt das nicht so richtig zu mir, dann ist das auch oft dann nicht hilfreich. Ihr könnt, um auch nochmal Bezug auf die letzte Folge zu nehmen, gerne auch Frieda nutzen, den Mental Health Coach, den ich euch bereitgestellt habe, um eure passenden Affirmationen zu finden oder euch da mal Vorschläge geben zu lassen. Das kann vielleicht da eine gute Unterstützung sein. Also das zum Thema Affirmationen. Vielen Dank für diese Frage. Wie gesagt, ihr könnt auch gerne selber Fragen einreichen über das Formular, die Umfrage, die ich euch in den Shownotes verlinkt habe. Wundertüte. In der Wundertüte möchte ich euch heute ein KI-Tool vorstellen, um Meetings aufzuzeichnen und zu transkribieren und zusammenzufassen. Das ist das sogenannte Tool Fathom, F-A-T-H-O-M, unbezahlte Werbung an der Stelle. Das ist ein kostenloses KI-Tool, was ein Video von dem Meeting online erstellt, ein Transkript erstellt und auch Zusammenfassungen mit konkreten Bullet Points erstellt. Und das finde ich total cool, weil es kostenlos ist, weil es einen super Leistungsumfang hat. Es gibt auch noch andere KI-Tools, die Meetings transkribieren und aufzeichnen. Fireflies zum Beispiel ist so eins. Und generell, finde ich, macht das das Leben einfach deutlich leichter, gerade in so komplexeren, größeren Calls, wo vielleicht auch Entscheidungen getroffen werden oder größere Diskussionen dabei sind, damit man nicht die ganze Zeit mitschreiben muss. Also das kann ich euch sehr empfehlen. Das geht dann auch immer automatisch, also es zeichnet nicht automatisch auf, aber es poppt automatisch auf, wenn man einen Call aufmacht und dann kann man selber entscheiden, ob man das Ganze aufnimmt oder nicht. Disclaimer an der Stelle, bitte unbedingt immer die Datenschutzrichtlinien eures Unternehmens befolgen und auch immer in dem Meeting um das Einverständnis der Teilnehmenden fragen, wenn ihr das benutzen solltet. Ich finde es aber ein super Tool und es ist vor allen Dingen kostenlos und das wollte ich euch an der Stelle gerne empfehlen. So, und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Ich habe für mich heute nochmal mitgenommen, wie wichtig es ist, bei Finanzentscheidungen und der gesamten Finanzstrukturierung, die man hat, wirklich sich einmal ein System aufzubauen und kontinuierlich dran zu bleiben. Also oft fühlt sich dieses Thema Geld ja riesengroß an und als würde man das überhaupt nicht durchblicken und ganz schwierig ist, damit anzufangen. Und es geht einfach immer in kleinen Schritten, wie so viel bei so vielen Dingen im Leben. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel. Ich werde auf jeden Fall auch alle Links, die Margarete genannt hat, aber auch zu ihr und Fortuna Lista auch nochmal in die Shownotes packen, damit ihr euch das nochmal genauer angucken könnt. Und wenn ihr noch mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtet, meine Vorträge, meine Workshops etc. rund um mentale Gesundheit, dann schau gerne auf meiner Website evaelisaschneider.com vorbei und oder verlinke dich gerne mit mir auf meinen Kanälen auf LinkedIn oder auf Instagram. Ich freue mich sehr, wenn du eine Bewertung hinterlässt für diese Folge heute, wo wir das erste Mal in diesem Podcast konkret über Geld gesprochen haben, was ich echt grandios fand. Also da bin ich euch immer dankbar, wenn ihr ein paar Sterne hinterlasst. Das freut mich immer besonders. In diesem Sinne, ganz lieben Dank fürs Zuhören und dass du heute Zeit in deine finanzielle Bildung und deine finanzielle Gesundheit investiert hast. Ich bin Eva und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.